Was für eine gute Geschichte. Jesus am Hochzeit, Jesus am Mitfeiern mit seinen Jüngern. Das ist in Kana, hat das stattgefunden, das war in der Nähe von Nazareth. Und in dieser Geschichte, kurz vorher, hat Jesus die ersten Jünger berufen. Und zwar hat das dort gemacht, wo der Johannes der Täufer war. Das war etwa 120 Kilometer entfernt von Kana. Das heisst, Jesus hat ziemlich einen Marsch hinter sich mit seinen Jüngern. Etwa 120 Kilometer Anreise haben sie gehabt. Und jetzt sind sie an dem Hochzeit am Feiern. Die Maria war auch dort gewesen. Vom Josef lesen wir nichts und wir vermuten, dass er schon gestorben ist und darum nicht erwähnt war. Das Brautpaar, das war also bekannt gewesen mit der Familie von Maria und Josef, mit Jesus, vielleicht auch mit den Geschwistern von Jesus. Es kann sein, dass die auch dort gewesen sind. Wer war denn das Paar eigentlich gewesen? Wir lesen gar nichts davon. Der Johannes sagt nichts, wer das gewesen ist. Und der einzige Hinweis, den man findet, ist in einem Evangelium, das man in Ägypten gefunden hat. Das ist heute nicht in der Bibel, aber dort gibt es den Hinweis, dass Maria die Schwester war von der Brutmutter, also verwandt. Wie gesagt, das ist der einzige Hinweis, der ist heute nicht in der Bibel und es spielt auch nicht so eine Rolle. Aber das könnte sein, dass es also, dass Maria die Schwester war von der Brutmutter. Das heisst, Jesus wäre Cousin der Cousin gewesen. Ja, was ist passiert in dieser Geschichte? Ganz kurz, Jesus am Hochzeit, der Wein geht aus, Maria sagt, es hat kein Wein mehr, Jesus weist sie ab, er tut das Wunder und die Jünger glauben an ihn. Das ist die Geschichte ganz schnell. Und jetzt müssen wir uns doch fragen, warum hat Jesus die Geschichte, der Johannes die Geschichte in die Bibel geschrieben, ins Evangelium? Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Die einen sagen, es ist zum Zeigen, dass Jesus hat können feiern. Andere sagen, es ist zum Zeigen, dass es okay ist zum Feiern. Dann gibt es auch solche, die sagen, das ist das Zeichen, dass wir Wein trinken dürfen. Oder eben, dann gibt es auch den Titel, Jesus begegnet den Partygänger. Also man kann das ganz verschieden anschauen, warum die Geschichte dort drin steht. Ich werde heute einen anderen Anfahrtsweg nehmen. Und zwar finde ich, der Vers 11 gibt uns Antwort darauf. Genau, das ist schon hier vorne. Das ist das erste Wunder von Jesus gewesen und dass es in Kana passiert ist. Und dann heisst es, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Ich glaube, dass die Geschichte in der Bibel steht, weil Jesus seine Herrlichkeit, seine göttliche Herrlichkeit gezeigt hat. Und darum stehen ganz viele Geschichten in der Bibel. Es geht nicht darum, dass man einfach das aufgeschrieben hat, sondern es zeigt Gottes Herrlichkeit. Jetzt, für mich ist Herrlichkeit ein bisschen frommes Wort. Das brauche ich nicht so viel im Alltag. Darum möchte ich es ganz kurz erklären. Herrlichkeit heisst Pracht, heisst Schönheit, Ehre, vollkommen sein. Und wenn man sagt, Herrlichkeit, jemandem seine Herrlichkeit, dann zeigt das eigentlich einen außerordentlichen Rang oder Status an. Jetzt im Fall von Jesus, göttlich, der göttliche Status, das ist seine Herrlichkeit. Wir können Gott nicht sehen, aber wir sehen an Jesus Gottes Herrlichkeit. Und Jesus selber hat gesagt, wenn ihr mich anschaut, dann werdet ihr Gott sehen. Im Johannes 1, Vers 14, heisst auch, dass Jesus Mensch geworden ist. Er ist ein Mann von Fleisch und Blut geworden und hat unter uns gelebt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Also wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gottes Pracht, sehen wir seine Güte, sein Gutsein und sein Gottsein. Und ich glaube fest, dass darum die Geschichte in der Bibel steht. Und mit diesem Fokus wollen wir in die Geschichte eintauchen. Bevor wir aber zurückgehen zum Hochzeit, möchte ich gerne noch beten, auch darum bitten, dass wir heute etwas von dieser Herrlichkeit erleben dürfen. Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir sie dürfen verstehen, dass sie unsere Sprache ist. Danke für die Geschichten, die uns offenbaren, die uns zeigen, wer du bist. Jesus, ich wünsche mir nichts mehr, als wir heute Morgen ein bisschen etwas mehr dürfen von dir verstehen. Dass wir deine Herrlichkeit dürfen erleben. Herr, wir haben vorhin schon einen Einblick bekommen im Lobpreis. Danke vielmals dafür. Und ich bitte dich jetzt, dass die Predigt einfach auch dürfen zu dienen, dass wir deine Herrlichkeit sind. Du bist ein guter Gott. Und manchmal haben wir so Mühe, um das zu glauben. Aber ich bitte dich, dass wir heute Morgen etwas von dem dürfen verstehen. Halleluja, Jesus. Amen. Ein jüdisches Hochzeit ist mehrere Tage gegangen. Bis zu 7 Tage haben sie gefeiert. Und zwar ist am ersten Tag der Bräutigam losgezogen mit den Brutjungfern. Die haben Fackeln oder Öllämpchen getragen. Und nachher sind sie die Brut abholen und sind in einem grossen Umzug durchs Dorf marschiert ins Hochzeitshaus. Dort hat man gefeiert, man hat eine Zeremonie gehabt. Und nachher haben festliches Essen, Tanzen, Singen, Musik, haben sie die Tage gefüllt. Für die Juden ist die Hochzeit der absolute Höhepunkt vom Leben. Das ist wirklich so der Höhepunkt. Auf das haben sie hingelebt für das Fest. Das haben sie nachher wirklich gefeiert. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo der Wein ausgegangen ist. Maria muss also relativ nahe mit der Familie unterwegs gewesen sein, weil sie hat mitbekommen, dass der Wein ausgegangen ist. Und sie ist zu Jesus und hat gesagt, Jesus, es hat kein Wein mehr. Und Jesus hat reagiert und gesagt, liebes Mami, ich kümmere mich darum, lass, mach dir einfach keine Sorge. Jetzt zeige ich euch den Text, wie es war. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Für meine Ohren klingt der Text ein bisschen brutal. Die Abweisung von Jesus ist relativ scharf, wo er sagt, was habe ich mit dir zu arbeiten? Oder eine andere Übersetzung sagt, was geht dich das an, Frau? Zum Schärfen ein bisschen näher von diesem Text. Frau ist eine Ehrenbezeichnung, das Wort. Es ist nicht irgendwie eine Abschätzung, sondern eine Ehrenbezeichnung. Er hat seine Mutter also da geehrt. Und trotzdem hat er Distanz geschaffen, weil er hat Frau gesagt, nicht Mutter. Warum? Und die Frage ist auch ein bisschen, wieso weist er seine Mutter da ab und nachher macht das Wunder gleich? Das verstehen wir ja nicht ganz. Er hätte einfach sagen, warte einen Moment. Aber Jesus wartet auf den Wink vom Vater im Himmel. Auf den Wink von Gott. Er wartet auf den Auftrag von Gott. Er setzt da eigentlich ein Zeichen, dass er ganz unter der Autorität vom Vater im Himmel steht. Dass er ganz auf seinen Vater lässt und nicht auf die Beziehungen von der Welt. Dass der erste Auftraggeber sein Vater im Himmel ist und nicht mehr seine Mutter. Und ich glaube, in dem Moment ist der Auftrag von der Mutter oder die Mitteilung ist wie eine Versuchung für Jesus. Es wäre doch so einfach gewesen, schnell zu helfen und nicht warten, bis Gott sagt jetzt. Aber er unterstellt sich hundertprozentig der Autorität von seinem himmlischen Vater. Und ich glaube, das ist ein erster Blick in die Herrlichkeit von Jesus. Dass er nicht dass er wartet, dass er auch mal warten kann auf das Zeichen, auf den Wink vom Himmel. Es wäre so einfach, schnell helfen, schnell machen, aber Jesus wartet, dass Gott ihm den Auftrag gibt. Und Jesus sagt das später auch selber, im Johannes 5, Vers 19. Er sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Jesus ist hundertprozentig am Willen von seinem Vater gebunden. Er hat nicht selber aus sich selber raus gemacht. Er hat gewartet. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und die Reaktion von der Maria? Sie sagt den Jüngern, hey, macht, was auch immer Jesus so sagt. Sie hört von dem, meine Stunde ist noch nicht gekommen, hört sie das später. Und ich staune da ab dieser Frau. Sie vertraut trotzdem Jesus, auch wenn er sich ein bisschen abgewiesen hat. Und ich kann mir vorstellen, ich habe noch kein Kind, aber wenn ich ein Kind hätte und mir der so begegnen würde, das würde mir wehtun. Und die Mütter unter euch können euch das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen wie ich, aber das tut weh, so eine Abweisung. Und trotzdem hält Maria fest und sagt, hey, macht, was er sagt. Und sie gibt ganz unbestimmte Anweisungen, weil sie weiss nicht, was er tun wird. Aber sie vertraut, dass Jesus etwas tun wird, dass Jesus helfen wird. Johannes erklärt uns ganz genau, wie die Steinkrüge ausgesehen haben. Und das ist ja noch interessant. Er gibt uns 3 Infos und ich glaube, die Infos sind ganz wichtig. Erstens, es sind steinerne Wasserkrüge. Steinerne Wasserkrüge. Und zwar ist im 3. Mose genau beschrieben, wie die Krüge, die man zur Reinigung braucht, wenn sie, dass die aus Stein sind und nicht aus Ton. Weil anscheinend kann Ton Flüssigkeiten aufnehmen und Stein nicht. Und damit das Wasser wirklich rein geblieben ist, hat man Steinkrüge genommen. Zweitens, dass es für die Reinigung gewesen ist. Die Juden haben Gesetz gehabt zum Reinigen. Sie sind vor dem Essen, haben sie jeweils die Hände müssen waschen, nach ganz bestimmter Art und Weise. In den engen Kreisen hat man es sogar vor jedem Gang gemacht. Aber die Krüge sind für das da gestanden. Und das Dritte, nein, jetzt bin ich schon wieder heiß gewesen. So, jetzt dann. In jedem sind zwei oder drei Mass gewesen. Eins Mass sind etwa 40 Liter gewesen. Also hat jeder Krug etwa 180 bis 120 Liter gehabt. Nachher gibt Jesus den Dienern den Auftrag, geht und füllt die Krüge. Eben, die Krüge sind riesig gewesen. Man muss sich das vorstellen, das war ein rechter Kranz gewesen, um die zu füllen. Aber die Diener machen das. Sie folgen und füllen die Krüge mit Wasser füllen. Und mit dem sind sie Zeugen geworden vom ersten Wunder von Jesus. Sie haben die Krüge gefüllt, haben das Wasser oder wie, man weiß nicht genau, wann das Wunder passiert ist und wie genau, spielt auch nicht so eine Rolle. Aber gebt das dem Oberkellner zum Trinken und der sagt, wow, das ist der beste Wein. Wieso hat Jesus auch die Jünger einbezogen? Er hätte sie einfach allein können machen und sagen, schnupps, jetzt ist da der Wein drin. Aber er hat die Diener einbezogen. Und auch ich glaube auch, dass es so ein bisschen, dass Jesus Wunder mit uns Menschen zusammentut. Er tut nicht einfach ein Wunder ohne uns. Er zwingt uns kein Wunder auf, sondern er bezieht Menschen ein. Weil seine Wunder sollen zum Glauben führen. Und die Diener, ich stelle mir das vor, das war ein gewaltiger Moment gewesen, wo die gecheckt haben, dass die ganze Flüssigkeit Wein geworden ist. Die sind hautnah dabei gewesen. Warum hat Jesus die Reinigungskrüge noch nicht Trinkgefäß? Ich glaube fest, dass Jesus uns da ein Zeichen gegeben hat schon. Und zwar hat er seinen Tod bereits angekündigt. Er hat aufs Kreuz hingewiesen. Das Kreuz ist das, wo der Moment, wo seine Herrlichkeit, sein Gottsein am grössten zum Ausdruck geworden ist. Jesus nimmt die Krüge, die wegen dem Gesetz dagestanden sind, und füllt sie mit einer neuen Flüssigkeit. Er nimmt das Wasser, das man gebraucht hat vom Gesetz, und füllt es neu mit dem Wein. Es hat mal jemand gesagt, Jesus verwandelt das Wasser vom Gesetz in Wein von der Gnade. Jesus verwandelt das Wasser vom Gesetz in Wein von der Gnade. Und er deutet da bereits auf hier. Irgendwie etwa 3 Jahre später wird er am Kreuz sterben für unsere Schuld. Damit wir nicht mehr unsere Hände waschen oder uns selber reinigen nach besonderen Gesetzen. Dass wir nicht mehr dem Gesetz folgen, sondern dass er alles für uns da hat. Dass wir eben rein können sein, ohne die Krüge. Er wird das Wasser vom Gesetz wird er ersetzen. Das ist seine Herrlichkeit. Dort sehen wir sein Gottsein und dort sehen wir das tiefste Wesen von ihm. Dass er alles dafür da hat, damit du und ich rein sind. Damit du und ich gewaschen sind und nicht noch irgendwie mit Steinkrüge und Ritual machen, sondern dass wir einfach so vor Gott kommen, wie wir sind. Was für eine Herrlichkeit. Jesus zeigt eigentlich da, dass die Reinigungskrüge werden überflüssig sein. Die wird es eines Tages nicht mehr brauchen. Wenn er gestorben und auferstanden ist, wenn er unsere Schuld auf sich getragen hat, dann werden die Reinigungskrüge überflüssig sein. Im 1. Johannes 1, Vers 7 steht, dass wir rein sind vor aller Schuld durch Jesus Christus. Dass durch Jesus Christus uns alles vergeben ist. All unser Egoismus, all unser Abweisen von Gott, all unser Selbertun. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Und das ist Gottes Herrlichkeit. Oder in der Offenbarung 7, Vers 14 steht, dass unsere Lebenskleider, die durch unsere schlechten Taten und Gedanken dreckig geworden sind, dass die wieder ganz weiss werden sind durch Jesus Christus. Gnade, wo heisst, wir müssen nicht leisten, sondern es ist ein Geschenk. Wir müssen nicht mehr Krüge dastehen haben, mit grossen Steichen, die wir uns zuerst reinigen müssen, bevor wir vor Gott kommen. Gnade, es ist dir alles vergeben. Und du darfst so, wie du bist, kommen. Wenn man nachrechnet, sind es etwa 480 bis 720 Liter Wein gewesen, die Jesus da gemacht hat. Ich rede jetzt mal von 600 Liter Wein, das ist so ein Mittelmaß. 600 Liter Wein, wenn man es ein bisschen ausrechnet, auch wenn vielleicht ein bisschen mehr Leute als an einer normalen Schweizer Hochzeit gewesen sind, 600 Liter Wein sind kogenviel. Ich würde sagen, zu viel. Und Auch das ist doch ein Zeichen, wo man Jesus, wo man etwas von seinem Wesen erkennt. Jesus schenkt Überfluss. Und ich glaube, auch das darf man auf Gnade deuten. Jesus schenkt Überfluss an Wein. Er ersetzt das Wasser vom Gesetz und schenkt einen Überfluss an Gnade. Es hat genug für jeden von da. Es hat genug für jeden Mensch. Ich glaube, ein anderes Zeichen von Wein ist auch, Wein zeigt auch Lebensfreude, oder? Es ist zum Festen da oder am Feierabend, wir geniessen es. Der Wein symbolisiert auch Lebensfreude. Und im Psalm 104, Vers 15 steht, dass Wein das Herz erfreut. Etwas, was uns gut tut. Und Jesus füllt ein ersetztes Wasser mit dem, was uns gut tut, mit Lebensfreude. Und auch da glaube ich, dass wir den Überfluss wieder nehmen. Jesus schenkt Überfluss an Lebensfreude. Etwas weiteres ist Vielfältigkeit vom Leben. Und ich finde es so cool, machen wir heute Morgen Worship. Das zeigt mich so etwas von dieser Vielfältigkeit. Vielfältigkeit an Gaben, Vielfältigkeit am Leben, das symbolisiert der Wein. Und wenn wir Wein im Maul haben, dann merkt man ja auch, dann redet man von Blumig und ich weiss gar nicht, was man alles redet, aber man nimmt da ganz verschiedene Farbtöne, wie man den Wein beschreibt. Das beschreibt etwas von dieser Vielfältigkeit. Und ich möchte heute Morgen gerne ein bisschen teilhaben mit einem Schlückchen Wein, ohne Alkohol, sonst schlafen da vielleicht alle. Aber ich bitte die Helfer, die ich bitten habe, einfach schnell helfen, die Traubensaft austeilen. Und dann geniessen das und lassen es ein bisschen im Mund zergehen und denken nochmal über das nach, was ich gesagt habe. Helfen darf ich euch schnell bitte. Das, wie uns Gott zeigt, dass er uns gern hat. Und mir ist Gottes Herz aufgegangen. Genau so habe ich gefühlt. Die Heilung hätte nicht müssen sein. Und trotzdem hat mich Gott beschenkt. Und ich habe gespürt, dass er mich gern hat. Und es ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht den Umkehrschluss machen. Und sagen oder denken, wenn Jesus das Wunder nicht tut, hat er mich weniger gern. Das ist falsch. Und ich weiss, habe selber auch schon erlebt, dass Gott manchmal die Wunder nicht tut, wo sie eigentlich bitter nötig wären. Die Wunder nicht tut, wo sie eigentlich lebensgefährlich sind. Und das ist ganz, ganz brutal zum Aushalten. Und das kann ich nicht erklären, weil ich verstehe selber nicht, warum das manchmal so ist. Aber in der Bibel steht ganz klar, dass Gott uns liebt, dass Gott uns gern hat. Und dass Gott es gut mit uns meint. Ja, Jesus beschenkt das Paar. Das ist ein gewaltiges Hochzeit geworden. Der Hans hat es vorher gesagt, die haben sicher 40 Jahre später noch von diesem Weinwunder geredet. Aber jetzt möchte ich den Ball zurück an dich geben. Wie geht es dir mit dem? Mit dieser Geschichte von Überfluss? Glaubst du das? In Vers 11, den ich schon am Anfang gelesen habe, genau, steht, was nachher passiert ist. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wunder, um uns zu zeigen, dass wir geliebt sind. Wunder, aber auch, wo uns und andere sollen zum Glauben führen. Ich möchte euch ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Der Überfluss von der Gnade, wenn ich den erlebe, den erlebe ich jeden Tag, weil ich jeden Tag versage. Zum Beispiel sagt Jesus, wir sollen gut über unsere Mitmenschen denken, sollen sie gern haben. Sollte sie nicht richten. Und ich gebe es ehrlich zu, das fällt mir sau schwer. Und manchmal nervt mich wirklich fest über meine Mitmenschen. Und bin auch nicht nur liebevoll. Und dann muss ich am Abend anhocken und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe versagt. Und ich erlebe jeden Tag, wie Jesus sagt, hey, ich vergebe dir. Pack es morgen wieder an, versuch es, aber ich vergebe dir. Oder der Überfluss an Lebensfreude. Das ist für mich so mein Morgen, ist so ein bisschen das Zeichen für das. Ich stehe auf, mache einen Kaffee, höckle in meine Ikea-Sessel in der Stube und habe eine Stunde Zeit mit Gott. Und ich erlebe immer wieder, wie erstens der Kaffee sehr fein ist und ich den richtig geniessen darf und zweitens, wie ich die Zeit mit Gott einfach geniessen darf. Wie er mich erfüllt mit dem, was ich brauche und manchmal mit noch so viel mehr. Er schenkt Überfluss im Alltag, beschenkt mich. Und manchmal hilft er mir aus der Patsche, weil er dem Brütig am geholfen hat. Das Beispiel ist, ich bin da eben Teenie-Leiterin und ich denke nicht so an Details. Ich denke gross an Ideen, organisieren, aber meistens Details, die die vergisst sich eigentlich. Und ich erlebe immer wieder, wie Anlässe trotzdem gelingen, wie Gott mir hilft. Oder ich erlebe, dass Jesus mir Leute ins Team stellt, die eben an die Details denken, die mich darauf hinweisen. Das ist Überfluss, das ist ein riesiges Geschenk. Und er hilft mir immer wieder aus der Patsche raus. Ja, schau in dein Leben, wo du erlebst, wie Jesus für dich schaut, wo du erlebst, wie Jesus dir Überfluss schenkt. Jesus nimmt das Wasser von dem Gesetz und verwandelt es in Wein von der Gnade. Wie geht es dir mit dem? Vielleicht hängst du ein bisschen an dem Denken, dass du etwas tun musst, dass Jesus dich gern hat. Dass du irgendwie musst leisten, dass du am Sonntagmorgen musst frohen Gesichter sind Mino rennen, damit Jesus dich gern hat. Das sind Lügen. Vielleicht hast du den Gedanken, dass du irgendwie musst leisten, damit du geliebt bist. Damit du genügst. Der Martial hat vor 4 Wochen in seiner Predigt gesagt, religiöse Menschen fragen, was sie tun können, um erlöst zu werden. Und erlöste Menschen wissen, dass Jesus alles für sie da hat, damit sie erlöst sind. Religiöse Menschen fragen, was sie tun können, damit sie gerettet sind. Erlöste Menschen wissen, dass Jesus alles dafür da hat, dass sie gerettet sind. Wir haben euch vorhin den Traubensaft gegeben. Ich hoffe, der Geschmack bleibt euch ein bisschen im Maul hängen, dass euch noch ein bisschen nachgeht. So, euch dürft daran erinnern, dass Jesus die Krüge vom Gesetz ersetzt hat mit Gnade. Dass ihr nicht mehr leisten müsst. Und das ist Herrlichkeit. Das ist Gottes tiefstes Wesen. Lass dir deinen Lebenskrug füllen mit Wein von der Gnade. Lass dir deinen Lebenskrug füllen mit Lebensfreude. Immer wieder. Lass dir deinen Lebenskrug füllen mit Vielfalt, mit Freude am Leben, mit Frieden. Und manchmal fällt mir das schwerer, als was ich jetzt heute Morgen predige. Das ist ja immer ein bisschen ein Auf und Ab. Und vielleicht geht dir das auch so. Und vielleicht bist du gerade ein bisschen im Tief und denkst, ja, Andrea, erzähl du. Maria ist angefahren worden oder abgewiesen worden von Jesus. Und trotzdem hat sie geglaubt. Trotzdem hat sie den Auftrag weitergegeben an die Diener. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du den Glauben darfst haben, den Maria gehabt hat. Auch wenn du im Moment Jesus nicht kannst verstehen, auch wenn du im Moment nicht verstehst, warum Jesus das Wunder nicht tut, dass du dich darauf festhalten darfst, dass es Gott gut mit dir meint. Dass er gute Gedanken im Leben hat. Wir haben so viele Bibelverse, die das bestätigen, die das immer wieder sagen. Und die Jünger glaubten an ihn. Lass dich deinen Lebenskrug füllen von Jesus. Nicht mit dem Wasser von der Gesetz, sondern mit dem Wein von der Gnade. Für das werde ich jetzt noch beten und nachher hören wir das Musikstück. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles da hast. Dass wir nicht mehr Steinkrüge da haben, dass wir kein Wasser vom Gesetz mehr haben müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du alles für uns da hast. Jesus, du siehst unser Leben, unsere Lebenskrüge. Und ich bitte dich, dass du sie immer und immer wieder erfüllst. Mit der Gnade, mit Überfluss, mit Lebensfreude. Herr, und du siehst, wer da reinhöckelt und das im Moment nicht gerade so erlebt, wo durch eine schwierige Zeit geht im Leben. Jesus, das ist brutal und das ist schwierig. Und das ist sehr schwierig zum Aushalten. Aber Herr, du hast gleich gute Gedanken. Und ich bitte dich gerade ganz besonders für die Menschen, dass du ihnen heute und die nächste Woche zeigst, dass du gute Gedanken über sie hast und dass du das Beste für sie willst. Jesus, segne du sie, bist du ihnen näher, tröst du sie. Und danke, bist mit uns diese Woche und hilfst uns, das immer wieder zu erinnern, dass wir nicht leisten müssen, dass wir nicht tun müssen für dich, sondern dass wir dürfen sein und dass du schon alles für uns da hast. Jesus, du bist ein guter Gott. Es ist eine Freude, deine Herrlichkeit zu sehen, dich besser kennenlernen. Und ich wünsche mir, dass diese Woche dazu dient. Danke vielmals. Halleluja, Jesus. Amen.